Wir begleiten im Home and Garden Kontext sehr viele Markteinführungen. Der Start mit Retail Media kann aber auch sehr klein beginnen. Sehr häufig startet es mit Sponsored Product Ads, also gepushten Produkten. Also ein bisschen ist es abhängig vom Ziel. Weil wenn du mich fragst, was sehe ich in den Hunderten von Kampagnen, die wir in so einem Jahr für Partner umsetzen, am häufigsten, dann sind es 360-Grad-Kampagnen. Das heißt, du bekommst von mir oder meinen Kollegen, das sind 50 Kollegen, die ich verantworten darf, einen Mediaplan, der eine Mischung ist aus diesen digitalen eigenen Kanälen, stationären eigenen Kanälen und den Kanälen, die wir im offenen Internet empfehlen würden, einzukaufen für dich.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Patricia Grundmann war bei uns, Geschäftsführerin der OBI First Media Group. Patricia hat eindringlich erläutert, dass Retail Media kein alter Wein in neuen Schläuchen ist, sondern Werbetreibenden ganz andere Möglichkeiten bietet, als wir sie bislang kannten. Außerdem haben wir intensiv darüber gesprochen, dass echtes Kundenverständnis der Anfang von allem ist, auch bei Retail Media, und welche entscheidende Rolle Daten dabei spielen, bis hin zum stationären POS. Und natürlich haben wir abschließend einen Blick in die Zukunft geworfen und sind der Frage nachgegangen, wie stark sich Retail Media in den nächsten 5 Jahren, beispielsweise durch KI, weiter verändern wird. Eine super spannende Folge mit vielen, vielen Insights, aber hört selbst hinein.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich bei uns in den Räumen begrüßen darf. Patricia Grundmann ist bei uns, Vice President Media und Retail Media bei OBI und Geschäftsführerin der OBI First Media Group. Hallo Patricia.
Hallo Kai, danke für die Einladung.
Ja, danke fürs Kommen in diesen stürmischen Zeiten. Bei euch kommt ja noch dazu, Patricia, ihr seid quasi im Weihnachtsgeschäft jetzt, zumindest wenn es mal wieder ein bisschen wärmer wird. Wir zeichnen dieses Gespräch durchaus ja noch bei frostigen Außentemperaturen hier Mitte Februar auf. Aber toll, dass du Zeit für uns findest. Und schon das Vorlesen deiner Berufstitel hier dauert schon ein bisschen. Und jetzt hast du ja noch jede Menge auch noch an Ehrenämtern und Auszeichnungen. Trotzdem, Patricia, wenn ich dich bin, dann kurz drauf einziehe. Was sollte man über dich wissen? Zunächst mal in dem beruflichen Kontext. Und aufs Private gehen wir auch gleich noch ein.
Ja, ich darf jetzt seit mittlerweile 7 Jahren das Retail Media Netzwerk von OBI aufbauen. Das ist natürlich meine Haupttätigkeit. Wir vereinen seit etwa 2 Jahren den Media-Einkauf und den Media-Verkauf in der OBI Media Group. Das heißt, wir bündeln wirklich alle Media-Aktivitäten von OBI, ob es für fremde Dritte wie unsere Retail-Media-Kunden ist oder unsere eigenen Aktivitäten in der OBI Media Group. Das ist das, dem ich vor allem bei OBI vorstehe. Ich habe aber auch die große Ehre, seit über 3 Jahren mittlerweile die deutschen oder in Deutschland ansässigen Händler im Retail-Media-Circle des Bundesverbandes der digitalen Wirtschaft zu vertreten. Da gehört eine Schwarzgruppe dazu, ein Mediamarkt Saturn, ein Douglas, ein Otto, ein Rossmann, aber auch viele, viele weitere. Und seit über einem Jahr vertrete ich das gesamte Retail-Media-Ökosystem Europas in IAB Europe. Da gehören alle europäischen Händler dazu, aber auch alle Technologieanbieter, Agenturen und im Grunde alle Unternehmen, die sich mit Retail Media beschäftigen.
Du bist ja auch mit einer unglaublichen Bühnenpräsenz hier dann gesegnet in Qualität, aber auch in Quantität. Ganz viele Veranstaltungen, bei denen du Inspirationen dann auch vermittelst. Und du warst ja auch schon in vielen, vielen Podcasts, mehr als ich. Was schätzt du so in etwa? Wie viele Podcasts hast du schon bestritten?
Ja, es sind deutsche und internationale Podcasts, das werden schon 10, 12 sein.
Ja, also dann strengen wir uns heute besonders an. Wird uns nicht schwerfallen angesichts der vielen spannenden Themen, die wir gleich noch diskutieren. Aber bevor wir auf die tollen Themen dann auch zu sprechen kommen, zu dir persönlich. Jetzt arbeitest du ja 7 Jahre, glaube ich, auch bei OBI. Ja. Das ist ja Do-It-Yourself. Bist du selber auch Do-It-Yourself oder bist du eher Do-It-For-Me?
Ich bin sehr Do-It-Yourself. Das ist auch in der DNA von jedem OBI-Mitarbeiter. Wir haben sogar, wenn wir unsere Weihnachtsfeier organisieren, eine selbst zusammengezimmerte Bühne, auf der dann Kollegen stehen, die selbst komponierte Lieder spielen. Also Do-It-Yourself ist die DNA von OBI und jeder Mitarbeiter lebt es.
Was war denn so dein letztes eigenes DIY-Projekt? Also denn du hast mitgemacht, habe ich ausgehört, bei der Weihnachtsfeier hier bei der Bühne, aber so zu Hause?
Das Erste, was mir in den Kopf schießt, ist gar nicht mein letztes Projekt, sondern so mein Lieblingsprojekt. Das haben wir nämlich mit dem Team umgesetzt. Wir haben gemeinsam mit dem gesamten Team eine Bar gebaut, die wir wirklich aus Holz, Holzpaletten, Holzplanken gebaut haben. Eine ganz klassische Bar, wie du sie dir vorstellen kannst, wo Cocktails gemixt werden, Getränke gemischt werden. Die haben wir angestrichen, mit dem Obi First Media Group Logo versehen, Rollen drunter geschraubt und die steht auch bei uns im Büro.
Wow, das klingt wirklich spannend. Es ist ja eine tolle Produktkategorie, mit der du dich beschäftigst. Es ist ja aber auch eine, die ja von der Werbung vielleicht gar nicht so ganz leicht dann auch zu adressieren ist, weil es muss ja auch immer irgendwo ein Anlass da sein. Wie ist das bei dir persönlich? Wo wirkt Werbung eigentlich für dich? Kriegst du auch mal Printwerbung und sagst, oh, toll, da ist was drin jetzt mit Terrasse. Ich müsste eigentlich jetzt auch wieder Terrasse, müsste ich mich auch mit beschäftigen? Oder bist du eher jemand, der dann tatsächlich online über irgendwelche Ads dann auch stolpert und sagt, oh, die alte Bohrmaschine, die könnte man auch mal aussortieren?
Auf mich persönlich wirkt Werbung am meisten in Social Media. Das liegt daran, dass der Konsum von Social Media bei mir zumindest sehr bewusst ist. Also wenn ich reingehe in Instagram beispielsweise, dann tue ich das sehr bewusst und nicht so nebenbei. Und dann hat Social Media auch den Vorteil, dass sie sehr personalisiert und sehr datengetrieben die richtige Botschaft an mich ausspielt. Das heißt, wenn du mich persönlich fragst, dann ist es aktuell Social Media.
Und hat Social Media vielleicht auch für dich persönlich den Vorteil, man hat dann immer das Produkt ja auch in dem Kontext dann auch schon drin. Da geht es ja dann auch viel um die Videos, die einem dann zeigen, wie man dann sein Zuhause oder seinen Garten dann auch schöner machen kann.
Ja, und das ist auch genau im DIY die Herausforderung. Die Kundenjourney ist sehr lang, sehr viel länger als die klassische Cookie-Dauer von 30 Tagen. Das heißt, ich inspiriere mich sehr lange, bis ich die Entscheidung getroffen habe, besonders bei größeren Bauprojekten, vergehen Wochen, das Geld muss ja auch da sein. Wir sprechen hier selten über Kleinstinvestitionen, sondern meistens tatsächlich über dreistellige, vierstellige, sogar fünfstellige Beträge, die dann investiert werden rund ums Zuhause. Und es ist auch eigentlich nicht so einfach, wieder zurückzudrehen, wenn das Bauprojekt nicht so richtig gut geklappt hat. Das heißt, es soll dann auch schön sein. Und das ist ja auch unser Leistungsversprechen bei Obi. Wir machen alles machbar. Das heißt, wir begleiten den Kunden mit sehr, sehr viel Content. Du hast Videos angesprochen, damit er sich sicher fühlt, diese Entscheidung zu treffen in seiner sehr langen Journey.
Jetzt ist das ja doch auch eine Branche vielleicht, die noch ein bisschen so auch traditionell an vielen Stellen jetzt aufgestellt ist. Jetzt kommst du mit dem Thema Retail Media. Und das hast du ja sehr schön präsentiert hier auf dem IFA Media Day 2024, unserer Premiere. Und triffst da ja dann auch durchaus auf Vertreter von anderen Werbeträgern, sozusagen das Thema Print, was wir auch noch sehr stark ja kennen, Anzeigen, Werbung, dass man versucht, die Leute dann eben auch zum Wochenende dann auch über traditionelle Formen zu begeistern und zu inspirieren. Wie erlebst du im Moment so die Diskussion jetzt speziell bei euch? Ist tatsächlich jetzt alles nur noch online? Ist es alles nur noch das Retail Media oder ist da noch Platz so für die Zwischentöne?
Das ist ein Transformationsprozess in der Medienwelt, der gerade in Summe gegangen wird. Ich habe durch meine Verbandsrollen sehr viel Austausch mit sehr vielen Werbetreibenden und ich spüre da sehr, sehr stark, dass sich die Mediabereiche damit beschäftigen, was der richtige Mediamix ist. Das tun wir als Obi selbstverständlich auch, weil wir einen sehr hohen Werbedruck über sehr viele verschiedene Kanäle brauchen. Wir sehen, dass der Einsatz von digitalen Kanälen von Jahr zu Jahr größer wird, aber digitale Kanäle alleine reichen nicht, um relevant zu sein. Sie müssen dann auch segmentierbar sein und dafür braucht es bestimmte Datenpunkte. Das können eine lokale Aussteuerung sein, die wir im Handelskontext so häufig einsetzen, wie es nur geht, denn es ist ja nicht überall ein Obi-Markt, auch wenn wir schon sehr, sehr gut vertreten sind. Manchmal muss der Kunde auch ein bisschen mehr als 10 Minuten fahren und dann steuern wir schon auch sehr lokal aus. Gleichzeitig aber ist auch nicht jeder Kunde gleich. Das heißt, das Kölner Stadtgebiet beispielsweise braucht andere Werbung als ländliche Gebiete, weil hier überwiegend Menschen wohnen, die nur über einen Balkon und nicht über einen Garten verfügen. Das heißt, segmentieren auf die Kundenbedürfnisse und lokal aussteuern, das ist eine Bedingung, die wir an jedem Mediakanal haben. Und das kann Print nicht so gut bedienen, wie es beispielsweise digitale Kanäle bedienen können. Das kann aber auch lineares TV nicht so gut bedienen wie Connected TV, also digitales TV. Das heißt, ich würde das nicht beschränken auf die Gattung TV oder Print, sondern wie definiert sich diese Gattung dann oder modernisiert sie sich auch?
Jetzt hat man vielleicht so vor 3, 4, 5 Jahren
Wie gesagt, Retail Media, ist das überhaupt was Neues? Ist das nicht doch alter Wein in neuen Schläuchen? Die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Wir haben doch immer schon Product Placement am POS gesehen. Wahrscheinlich, ich muss das für diejenigen sagen, die dich natürlich nicht sehen können. Du hast ganz fleißig genickt. Du hast das nicht zum ersten Mal hier gehört. Was entgegnest du denen? Was ist Retail Media für dich und warum ist es tatsächlich was Neues?
Retail Media hat gestartet als Mediengattung, also wird ja auch prognostiziert auf ein Viertel aller digitalen Spendings ab 2026. Das heißt, es ist schon vom Volumen her etwas, was in jedem Mediaplan vorkommt und einen sehr hohen Anteil der Ausgaben einnimmt. Es entwickelt sich immer mehr zu einer Infrastruktur, weil, was ich gerade am Beispiel von Obi gesagt habe, die Ausspielung über ganz viele verschiedene Touchpoints auf bestimmte Regionen oder Kundensegmente hin. Das ist etwas, was sehr, sehr häufig auf Basis von Daten gemacht wird, die so nur ein Händler hat. Hat ein Kunde eine Bohrmaschine, die du eben gerade angesprochen hast, von einer bestimmten Marke zu Hause oder nicht? Das weiß ein Medienunternehmen normalerweise nicht. Ein Händler weiß das. Das heißt, wir bieten die Infrastruktur an auf allen Kanälen, ob es jetzt ein Social Media ist, über das wir gerade gesprochen haben, ob es ein TV ist, ob es andere Kanäle sind, diese Datensegmente zu nutzen und für die Ausspielung einzusetzen, entweder für den Werbetreibenden alleine oder eben im Co-Format. Und das ist nicht Produktplatzierung am POS. Es gab schon immer die Möglichkeit, im Kontext eines Händlers Produkte zu bewerben. Aber Retail Media ist eine Entwicklung, die insbesondere durch die Entwicklung von digitalen Kanälen und eines AdTech-Setups in den letzten Jahren den Aufschwung erfahren hat. Das hat nichts damit zu tun, wie vor 10 Jahren noch im Handelskontext geworben wurde.
Ja, vor 10 Jahren im Handelskontext hieß ja bei euch auch die Frage dann an der Kasse, darf ich nach ihrer Postleitzahl fragen? Man hatte ja das Gefühl, der Händler weiß eigentlich so gar nichts über den Kunden. Wie würdest du jetzt die Geschwindigkeit bezeichnen, mit der ihr in der Lage seid, jetzt mehr über den Kunden zu wissen und diese Daten auch tatsächlich zu nutzen?
Wenn du mich persönlich fragst, nicht schnell genug. Wenn du das mit dem Markt vergleichst, ist die Geschwindigkeit enorm. Das hat zum einen damit zu tun, dass Cookies als Identifikator für ein Targeting im offenen Internet immer weniger nutzbar sind, auch wenn Google da weiterhin noch dran festhält. Die meisten anderen Browser sind schon vor Jahren ausgestiegen. Das heißt, wir erreichen schon nur noch einen kleinen Teil aller Kunden auf Basis von Cookie-Targeting. Und wir schauen als Händler besonders in unserer Industrie sehr stark auf dem Customer Lifetime Value und nicht mehr auf den Warenkorb. Das tun wir, indem wir mittels von Loyalty-Karten, in unserem Fall die Heyobi-App, auch schauen, was der Kunde über Jahre oder Jahrzehnte hinweg in welchem Rhythmus und welcher Häufigkeit bei uns einkauft, um ihm dann die richtigen Produkte zu empfehlen. Er soll ja seinen Suchaufwand so klein wie möglich halten und das Vertrauen haben, das, was er für sein Zuhause braucht, auch bei Obi zu finden. Das heißt, wir fragen den Kunden nicht mehr nach seiner Postleitzahl, wir bitten ihn, seine Kundenkarte einzusetzen. Und dann kann der Kunde im Center der Kundenkarte entscheiden, welche Informationen er mit Obi teilt.
Das ist ja spannend. Parallelen an verschiedener Stelle zu euch und der Rewe Group. Nicht nur das Thema Abkehr von Print-Werbung, sondern oder den Anzeigenwerbung, sondern auch bei dem Thema Kundenkarte. Wir sind ja auch weggegangen vor einigen Jahren ja schon von Payback, wie es die Rewe ja jetzt auch zum Januar gemacht hat. Ich gehe mal davon aus, damals hattet ihr von mehr Kunden als heute Informationen, aber dafür längst nicht so tief.
Das Obi-Payback-Einsatz ist wirklich schon sehr, 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 sehr lange her. Deswegen, das ist weit vor meiner Zeit gewesen. Wir haben die Heyobi-App und damit die Umstellung der Kundenkarte, die wir damals schon hatten, eine ganz klassische Kundenkarte, die im Portemonnaie des Kunden sich befunden hat, auf die Heyobi-App, wo dann die Kundenkarte integriert ist, 2019 gestartet, was ein Segen war, weil durch Corona und die Lockdowns das Thema sehr, sehr stark beflügelt wurde. Wir haben heute über 7 Millionen aktive Haushalte, die Heyobi nutzen, einsetzen, als Kundenkarte nutzen. Damit haben wir sehr, sehr, sehr viele Touchpoints mit dem Kunden im Einsatz der Kundenkarte und damit auch eine Vielzahl der Informationen, die wir brauchen, um wirklich relevante Produkte für den Kunden auszuspielen.
Was schätzt ihr so jetzt, wie viele Haushalte zu euren Kunden dann auch gehören? Jetzt so, also wie ist die Abdeckung jetzt? 7 Millionen hört sich ja sehr viel an jetzt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite seid ihr auch Marktführer in dem Segment. Und wie zufrieden seid ihr? Ich habe auch das Gefühl, vor Ort ist stark. Man versucht eben die Preise dann auch in den Fokus gerade jetzt vielleicht zu rücken, um den Kunden nochmal den Anreiz zu geben für diejenigen, die es noch nicht sind.
Die Abdeckung von Heyobi, also dass ein Großteil unserer Kunden Heyobi einsetzt, ist für uns eines der Top-Themen. Das hat Priorität für die Marktmitarbeiter, das hat Priorität für alle Kollegen im Vertriebssupport, Regionalgeschäftsführer, Vertriebsleiter, aber auch für uns im Store Support Center, wie wir unsere Zentrale nennen, ist das absolute Priorität. Wir wollen auf über 10 Millionen Haushalte kommen, das ist unser ausgesprochenes Ziel, weil wir sehr, sehr stark daran glauben, dass wir durch Heyobi dem Kunden bessere und relevantere Informationen geben können und ihn auch unterstützen können. Es geht ja nicht nur darum, dass der Kunde sein Produkt kauft, beispielsweise Pflanzen, sondern auch, dass diese Pflanzen möglichst lange leben, weil dann haben wir einen zufriedenen Kunden. Das heißt, wir bieten Pflegepläne an. Die können wir dem Kunden aber nur senden, wenn wir wissen, dass er diese Pflanze gekauft hat und welche Pflanze er gekauft hat. Wir bieten einen Videocall an, den der Kunde mit einem Handwerker oder einem Fachberater von zu Hause aus tätigen kann, weil viele Home-and-Garden-Projekte gar nicht mit in den Markt gebracht werden können. Ist mein Rasen braun, schneide ich den nicht raus und fahre den mit meinem Auto in den nächsten Obi-Markt. Das kann ich viel besser per Videocall zeigen. Das heißt, da einen großen Schwerpunkt drauf zu legen, ist für uns der Grund, wie wir unser Leistungsversprechen alles machbar wirklich erreichen können, nämlich den Kunden an der Seite zu stehen, weit über den Kauf hinaus.
Jetzt helft ihr ja dann auch euren Partnern jetzt auf der Industrieseite dann auch in Bezug, man kann es ja sagen, Customer Centricity, dann auch tatsächlich den Kunden in den Fokus zu nehmen. Jetzt ist aber auf der anderen Seite natürlich Retail Media, wie Customer Centricity, natürlich auch so ein schönes Buzzword. Um das vielleicht mal konkret zu machen, stellen wir uns mal vor, ich bin jetzt Geschäftsführer doch von einem großen Elektrowerkzeughersteller und interessiere mich für das hier, wie kann ich dann die Möglichkeiten jetzt der First Media Group dann eben nutzen für die Kundenansprache. Wie groß muss ich dann sein, damit ich mit dir persönlich sprechen kann? Also wie groß ist das Team hier, was du betreust? Und was würdest du mir mal so in einem ersten Schritt dann auch anbieten?
Ich habe jetzt verstanden, du bist ein gelisteter Hersteller von uns oder ein Marktplatzpartner. Das ist ja gar nicht zwingend erforderlich. Können wir auch gerne gleich nochmal drüber sprechen. Aber in dem Szenario, das wir besprechen, bist du das. Dann ist es ein bisschen eine Frage von deinem Budget. Das, was wir häufig vorfinden, weshalb wir angesprochen werden, sind Markteinführungen. Wenn Produkte ganz neu auf den Markt gebracht werden, steckt da meistens ein großes Marketingbudget dahinter, weil einfach die Bekanntheit des Produktes oder vielleicht ist es sogar eine Untermarke, die neu eingeführt wird, nicht da ist. Das heißt, wir begleiten im Home-and-Garden-Kontext sehr viele Markteinführungen. Der Start mit Retail Media kann aber auch sehr klein beginnen. Sehr häufig startet es mit Sponsored Product Ads, also gepushten Produkten, auf die geboten wird, deren Sichtbarkeit im Online-Shop des Händlers dadurch erhöht wird. Das geht schon mit wenigen 100 Euro. Das funktioniert auch im Self-Service sehr gut. Also ein bisschen ist es abhängig vom Ziel. Weil wenn du mich fragst, was sehe ich in den Hunderten von Kampagnen, die wir in so einem Jahr für Partner umsetzen, am häufigsten, dann sind es 360-Grad-Kampagnen. Es werden unsere digitalen Own-Channels, Display-Ads, Sponsor-Product-Ads, Newsletter kombiniert mit unseren In-Store-Präsenzen und aufaddiert durch eben das, was wir am Anfang besprochen haben, alles, was im offenen Internet auf Basis unserer Daten eingekauft werden kann in Media. Im Social-Bereich, im klassischen Display-Bereich, aber auch im Connected-TV-Bereich beispielsweise. Das heißt, du bekommst von mir oder meinen Kollegen, das sind 50 Kollegen, die ich verantworten darf, einen Mediaplan, der eine Mischung ist aus diesen digitalen eigenen Kanälen, stationären eigenen Kanälen und den Kanälen, die wir im offenen Internet empfehlen würden, einzukaufen für dich. Und dann können wir darüber sprechen, warum wir glauben, dass das der richtige Mediamix für dich ist. Meistens forecasten wir auch sehr früh schon, was da für ein Output rauskommt auf klassischen Media-KPIs. Ist das ein Partner, den wir schon sehr lange kennen, Lieferant oder ein Marktplatzpartner, dann auch den Umsatzuplift, den wir erwarten würden? Und dann kannst du die Entscheidung treffen, ob du dein Budget erhöhst oder vielleicht sogar kleiner reingehen möchtest, erstmal für den Start.
Klingt spannend, klingt auch transparent. Ich würde das ja sagen, ich profitiere davon, dass ich den Uplift habe bei den entsprechenden Produkten. Gerade habe ich verstanden, Markteinführung, ich war der Elektrowerkzeug, vielleicht irgendwas mit einem neuen Akku, da haben wir ja noch einiges an Innovationen. Kriege ich dann auch sag ich mal, transparent Daten, was funktioniert hat oder und was nicht? Oder sagt ihr, gut, das ist ein Gesamtkonzept und wir lassen uns an dem Ergebnis des Gesamtkonzeptes messen uns so ein bisschen wie die Coca-Cola-Formel. Man weiß nicht so genau, was da drin ist. Hauptsache, es schmeckt.
Du bekommst sehr, sehr transparent die Daten. Wir haben schon vor einigen Jahren ein Insights-Tool gebaut, auf das jeder unserer Partner Zugriff hat, so er das denn möchte, wo er auf einer Einzelmarktebene, egal ob es ein Filialmarkt oder Franchise-Partnermarkt oder unser E-Commerce-Markt, Abverkäufe, Visits, Klicks, Bestände, alle Informationen auf einer Einzelproduktebene sieht. Das heißt, ein Partner, der bei uns gelistet ist oder seine Produkte über unsere digitale Plattform verkauft, kann alles sehen, was er braucht, um sein Retail-Geschäftsmodell mit uns zu steuern. Das ergänzen wir um Kundeninsights. Das heißt, auch das ist etwas, was du bei uns sehen kannst. Welche Kundengruppe kauft denn am häufigsten ein? Warenkorbanalysen, wahnsinnig spannend. Ne? Bin ich ein Farbenhersteller, mit was in welcher Kombination wird es eingekauft, aber auch welche Zielgruppe in welcher Region kauft denn am häufigsten oder kauft gerade nicht am häufigsten, obwohl sie sich vorher interessiert hat. Also sie hat irgendwie interagiert, aber dann nicht konvertiert. Ich persönlich glaube ganz fest daran, dass die Retail-Media-Reise in den Daten und Insights startet. Weil, ich habe ja gerade schon gesagt, warum Social Media so sehr auf mich wirkt. Für mich muss Werbung relevant sein, damit sie wahrgenommen wird und erst dann wird sie akzeptiert. Und das sind die drei Bestandteile von gutem Marketing. Relevanz, Wahrnehmbarkeit und Akzeptanz. Und das startet in den Daten. Ich muss meinen Kunden verstehen, damit ich ihm die relevante Werbebotschaft ausspielen kann. Das heißt, ja, wir teilen sehr viele Daten im Self-Service auf einer täglichen Ebene. Wir erstellen aber auch ein Abschlussreporting für unsere Partner, wo wir interpretieren helfen. Das ist aber für mich auch ein absolutes Muss, weil ich möchte ja auch, dass mein Werbetreibender ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal bucht. Das heißt, ich lasse ihn ja nicht mit den Ergebnissen der Kampagne alleine.
Jetzt reden wir überwiegend jetzt über digitale Touchpoints, die ja den großen Vorteil haben, sie sind auch gut messbar. Jetzt gehören ja aber doch auch gegebenenfalls noch so die klassischen stationären Touchpoints dazu. Oder den betrachtest du ja auch, also was wir kennen, gerade bei einem innovativen Produkt gibt es ja auch manchmal die Vorführungen dann im Markt oder es gibt zumindest Videos auf Screens. Die kannst du natürlich nicht mehr so gut messen oder wie versucht ihr euch da zu helfen oder das dann auch mit zu berücksichtigen?
Mittlerweile geht das ganz gut durch die Technologie, die sich immer weiterentwickelt hat, auch in Deutschland, obwohl wir hier deutlich limitierter sind aus einer DSGVO-Perspektive als in den USA beispielsweise. Der Store des Händlers ist für das Wachstum von Retail Media essentiell. Ich glaube auch, dass das einer der größten Wachstumstreiber der nächsten Jahre sein wird. Schauen wir in die USA und vergleichen alleine die Frequenz, die ein Walmart in seinen Märkten hat, mit der reinen Zuschauerschaft, also der Frequenz von ABC als TV-Sender, dann hat Walmart doppelt so viele Kunden, also Zuschauer am Ende, wie der TV-Sender ABC. Und so ist das in Europa oder in Deutschland auch. Das heißt, aus einer reinen Frequenzperspektive, die immer noch im Media-Kontext eine der Haupt-KPIs ist, also erreichte Menschen-Bruttokontakte, ist der Store ein ganz, ganz relevanter Touchpoint. Wir haben in unserem Retail-Media-Portfolio Video-Walls, wo wir 20 oder 30 Sekunden laufen lassen im Eingangs- und im Kassenbereich. Die sind sehr groß von der Fläche, weil unsere Märkte auch sehr groß sind, kleine Stehlen, wie du sie bei einem Rewe beispielsweise vorfinden würdest oder bei einem Lidl. Die würden ein bisschen untergehen aufgrund der Größe unserer Märkte. Die passen besser in die Kategorien, also im Power-Tools-Bereich beispielsweise. Im Eingangsbereich haben wir sehr große Video-Walls. Wir haben Out-of-Homes auf unseren Parkplätzen und wir haben In-Store-Radio, also Radiospots, die ausgespielt werden können auf einer Einzelmarktebene. Diese Touchpoints sind alle auf einer Einzel-Store-Ebene adressierbar. Und dadurch haben wir sehr viel lokale Werbung auch in unseren Märkten. Der Kölner Zoo, nur in Köln, das Phantasialand, um ein paar lokale Beispiele zu nennen. Das ist natürlich eine Chance für sehr lokale Werbetreibende. Wenn wir von den Video-Walls sprechen oder den digitalen Stelen, dann kann hier eine Sensoriktechnik verbaut werden, auch in Deutschland. Und diese Sensoriktechnik misst nicht nur, ob ein Video ausgespielt wurde, das tun wir über die Technologie, die Ausspielungstechnologie, sondern auch, ob ein Kunde sich überhaupt in der Nähe befunden hat. Das spielt keine Rolle, was für ein Geschlecht dieser Kunde hatte, sondern war da jemand in der Nähe? Hat der seine Laufrichtung verändert? Also hat der vielleicht reagiert Interpretation von Reaktion. Ist er stehen geblieben? Wie lang ist er stehen geblieben vor dieser Werbung? Und findet dieser Sensor dann auch am dem klassischen Einkaufswagen, den wir durch unsere Märkte schieben, statt? Und an der Kasse? Dann sehen wir auch, ob ein Kunde sich in einer Zone bewegt hat, Powertools, dann aber kein Powertools-Gerät in seinen Einkaufswagen gelegt hat und vor allen Dingen über die Kasse gezogen hat. Das heißt, ja, man meint, im Store kann man nicht so viel messen, aber es ist schon auch einiges, was man da ableiten kann.
Oh ja, das klingt wirklich dann auch nach Big Data, idealerweise nach Smart Data, wenn es dann gut verknüpft wird. Jetzt können ja trotz aller Möglichkeiten zu messen, kann es ja Themen geben. Da kommst du doch dann an die klassischen Befragungen dann auch nicht umhin. Wenn du sagst, du hast ja selber eben das Beispiel, also ich möchte jetzt meine neue Akkulinie, hier Akkuschrauber, möchte ich vielleicht mit einer Tochterfirma hier neue Marke positionieren. Da messt ihr wahrscheinlich vorher Markenbekanntheit und danach?
Klassische Brandlift-Studien sind üblich oder werden häufiger eingesetzt. Nicht immer, auch ein bisschen eine Frage des Budgets und des Ziels am Ende. Aber ja, können eingesetzt werden. Viele unserer Werbetreibenden tun das aber sowieso, weil Retail Media nur ein Teil des Mediamixes ist und nicht die alleinstehende Kampagne. Das heißt, im überwiegenden Fall passiert das auf Seiten des Werbetreibenden holistisch und nicht nur bei uns als Dienstleistung.
Spannend. Patricia, wenn wir so auf Retail Media hier schauen, dann haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen die Zahlen von Amazon im Kopf und das ist ein Riesengeschäftsmodell. Wenn man dann genauer hinschaut, wer kann das dann überhaupt als Händler umsetzen, dann sind das ja wahrscheinlich gar nicht mehr so wahnsinnig viele, die dann richtig gutes Geschäft dann auch mitmachen können. Aber da würde mich auch deine Meinung interessieren. Vor allen Dingen würde mich aber interessieren, wir haben ja jetzt schon Fälle besprochen, wann das interessant sein kann, neue Linie, ich möchte irgendwas wirklich absatzmäßig hier, umsatzmäßig dann auch pushen. Aber würdest du sagen, es gibt da auch Limitierungen jetzt von den Produkten her, dass es dann doch nicht für alle Produkte hier so wirklich geeignet ist?
Ja, ich würde schon als Werbetreibender sehr stark auf den Kontext achten. Ein großer Vorteil von Retail Media, der besonders nicht endemische Werbetreibende, also die keine Konvertierungsmöglichkeit beim Händler haben, trotzdem zu Retail Media treibt, ist die Brand Safety. Der Kontext ist sehr sicher. Vergleichen wir einfach mal out of home, also die klassischen Billboards auf dem Obi-Parkplatz mit den Billboards irgendwo am Straßenrand unter der Brücke, dann fühlt sich das für dich und mich erstmal sicherer und kontextueller an auf dem Obi-Parkplatz. Und das ist für die nicht-endemischen Werbetreibenden genauso. Das heißt, gibt es Limitationen? Ja, wir als Händler achten schon darauf, dass der Werbetreibende zu Home and Garden Zielgruppe passt. Allein, weil wir unserem Kunden gegenüber verpflichtet sind. Das heißt, ist es eine Botschaft oder ein Werbetreibender, wo der Kunde denken würde, was hat das denn jetzt bei Obi zu suchen? Dann haben wir auch ein Störgefühl und sagen ab. Und ich sage immer, dass der einfachste Filter ist, würde der Biber zustimmen? Wenn der Biber zustimmt, super. Wenn du mit dieser Fragestellung denkst, dann eher nicht. Alkohol. Wir sind ein Familienbaumarkt beispielsweise, Glücksspiel. Also es sind so klassische Filter, wo wir schon darauf achten, dass auch, dass wir dem gerecht werden, was Obi auch als Versprechen den Kunden gibt. Ist es eine Marke, die sehr nah an dem ist, das bei uns gelistet ist, aber kein Marktplatzpartner und eben kein Lieferant, dann gehen wir in den engen Austausch mit dem Category Management. Das sind dann aber meistens auch Fälle, wo wir nicht zusammenkommen aus einer Werbeperspektive, weil das verwirrend für den Kunden ist. Bin ich also eine Power-Tools-Marke, die wir heute schon häufiger angesprochen haben, und bin nicht bei Obi gelistet und auch nicht auf dem Marktplatz, dann fragt sich der Kunde doch, warum werbt ihr denn dafür? Das ist doch total komisch. Ich will doch jetzt dieses Produkt kaufen. Und dann würden wir das eher nicht machen, aber alles zum Schutz des Kunden.
Wir haben ja vielleicht dann auch Parallelen, sehen wir in der Online-Werbung, wo dann manchmal auch Wettbewerber auf die entsprechenden Marken der Mitbewunderer dann auch bieten. Wie erfolgreich das dann am Ende des Tages ist, sei nochmal dahingestellt. Sehr spannend. Aber jetzt nochmal den Markt vielleicht ein bisschen stärker eingrenzen. Also ich habe verstanden, wenn ich Partner bin bei euch, ihr listet ja auch nur Sachen, die zu euch passen, ja. Dann macht der Biber den Daumen hoch. Gibt's trotzdem dann wo wo ihr sagt, der Biber macht zwar den Daumen hoch, aber es ist vielleicht von der Zielsetzung, die jetzt der Partner, der gegenüber sitzt am Tisch, so wie jetzt wir beide, der einfach das Thema Retail Media nicht gut genug versteht, ist unrealistisch vielleicht. Dann sagt er dann lieber doch nicht. Gibt es da auch Fälle, Situationen, Produktkategorien?
Produktkategorien nicht unbedingt, aber schon Situationen, wo der Partner, besonders wenn er es das erste Mal gemacht hat, also wenn ich so auf die ersten Jahre zurückschaue, wo der Partner mit einem sehr kleinen Budget reinkommt und einen sehr hohen Return on Advertising Spend erwartet, dann ist es unsere Pflicht zu beraten, dass das unwahrscheinlich ist. Unter anderem auch, weil man für eine sehr signifikante Umsatzsteigerung auch einen sehr signifikanten Werbedruck braucht und der mit einem kleinen Budget zu generieren, sehr, sehr schwierig für jeden. Und da beraten wir den Partner aber auch. Deswegen, wir haben im Managed Service gestartet und wir werden auch eigentlich immer im Managed Service bleiben, weil die Werbetreibenden in der DIY-Branche, wir sprechen von über 2000 Lieferanten, einigen 100 Marktplatzpartnern, die allein in unserer Industrie diejenigen sind, mit denen wir sprechen, plus dann alle nicht-endemischen. Wir haben sehr viel Automotive, Freizeit, Versicherungen, Energieanbieter, die beispielsweise bei uns werben, die brauchen diese Beratung, weil ein Media-Experte ist ein Media-Experte, aber wir machen nichts anderes, als im Kontext von Home and Garden und im Kontext von Obi uns diese Gedanken zu machen. Und das tut ja ein klassischer Werbetreibender sonst nicht. Der guckt ja viel, viel breiter. Das heißt, ja, wir haben definitiv diese Fälle, wo wir abraten. Meistens geht man dann dem auch mit. Wir haben aber auch die Fälle, wo wir absagen müssen, weil die Erwartungen unrealistisch sind. Aber nicht so häufig. Abraten häufiger.
Also wir lernen ein bisschen, ein großer Markt, aber jetzt ja die Frage, für wie viele. Jetzt seid ihr ja ein großes Unternehmen, ein großer Konzern. Und so wie ich das Thema jetzt verstanden habe, lebt das ja auch davon, von Big Data, was ja auch schon mal eine gewisse Größe dann auch voraussetzt. Würdest du sagen, es ist tatsächlich, jetzt seid ihr ja in einem stark konzentrierten Markt unterwegs, wir alle kennen auch die Wegbegleiter, die ihr habt. Würdest du sagen, es ist aber tatsächlich eher ein Thema für die Konzerne und für den Mittelstand, hört sich gut an, aber ist dann nicht realistisch dann auch umsetzbar?
Man muss schon investieren, um mit Retail Media wirklich das zu erreichen, was man sich dann auch erhofft und eben was so groß am Markt diskutiert wird. Wir haben über die Infrastruktur in unseren Stores gesprochen, die Billboards, die Video-Walls, das Insta-Radio, das kostet sehr viel Geld, diese Infrastruktur auszurollen. Wir haben 650 Märkte in Europa als Obi, mal 2 Video-Walls, mal 6 Billboards. Einiges an Investitionen, die da getätigt werden müssen, auch in das AdTech-Setup. Diese Daten, die du angesprochen hast, müssen nicht nur DSGVO-sicher abgefragt werden, sondern dann auch irgendwo gespeichert, segmentiert werden, in verschiedene DSPs über einen Ad-Server ausgespielt werden. Da ist ein technologisches Setup notwendig. Über das hat Obi vor ein paar Jahren noch nicht verfügt. Da hat Retail Media den Enabler gespielt. Und das heißt, ja, ich stimme dir zu. Es ist gar nicht so kleiner Aufwand, das richtige Setup für ein Retail Media Netzwerk aufzubauen. Aber es gibt noch eine zweite Perspektive, warum ich glaube, dass es eher für die größeren ein Thema ist, solange wir keine Aggregatoren oder Multiplikatoren für Retail-Media-Inventare im Markt haben, muss der Werbetreibende ja auf jedes Retail-Media-Netzwerk einzeln zugehen. Sind das Tausende? Heute sprechen wir in Europa von 140 Retail-Media-Netzwerken. Sind das irgendwann Tausende? Weil auch viele mittelständische Händler da einfach investiert haben in diese Infrastruktur, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein Werbetreibender das tut. Das ist zu aufwendig für ihn. Das heißt, für diese mittelständischen, mittelgroßen Händler wird es spannend, sobald die Aggregatoren mehr werden. Bis dahin werden es die großen Netzwerke sein.
Jetzt hast du ja selber hier erwähnt, ihr seid ein internationaler Konzern. Das war ja auch eine tolle Folge hier an der Handelbar. Wir haben in den Shownotes verlinken mit deinem Kollegen hier, Dr. Sebastian Rehmer, der das Thema Omnichannel ja in den europäischen Kontext gestellt hat und da auch gezeigt hat, dass in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Kanäle durchaus bei unterschiedlichen Gewichtungen für das Unternehmen dann auch wichtig sind. Ich denke mal, das Gleiche gilt jetzt für dein Business. Du hast ja da auch eine ganze Reihe von Kanälen, die du zusammenführst mit Retail Media. Ist das auch so, wie unterschiedlich ist denn hier Retail Media jetzt in Osteuropa beispielsweise in Deutschland?
Sehr unterschiedlich tatsächlich. Wir sind mit in Deutschland der zweitgrößte Retail-Media-Markt Europas, nach UK, noch vor Frankreich. Das heißt, wir sind schon sehr erfahren. Damit sind auch die Werbetreibenden sehr viel erfahrener und die Händler sind sehr viel erfahrener im Angebot. Das finden wir in anderen Ländern weniger stark vor. Wir starten den Rollout oder wir haben den Rollout unseres Retail-Media-Portfolios in die Länder immer mit den Insights gestartet. So wie ich ja sage, startet für mich die Retail-Media-Journey in den Insights. Das heißt, das ist das, was wir als erstes in die Länder bringen. Haben wir mittlerweile auch in fast jedem Land, in dem Obi aktiv ist, das Insights-Tool, über das ich gerade gesprochen habe. Und dann vor allen Dingen die Werbemöglichkeiten für kleine Tickets, Sponsored Product Ads, Sponsored Display Ads, sowas. Wenn wir uns das Mediennutzungsverhalten in Tschechien oder Ungarn beispielsweise anschauen, dann ist das ein ganz anderes als in Deutschland beispielsweise, in Polen genauso. Da ist die Preissensitivität viel höher, das Kaufverhalten der Kunden und unterscheidet sich. Also man muss schon seine Retail-Media-Aktivitäten an die Bedürfnisse des Landes anpassen.
Aber mit deinem Team hier, 50 Kolleginnen und Kollegen, betreust du auch tatsächlich das internationale Geschäft oder habt ihr da auch nochmal Spezialisten in den jeweiligen Ländergesellschaften?
Wir haben Spezialisten, wenige tatsächlich, aber wir haben Spezialisten in den jeweiligen Landesgesellschaften und wir gehen in die ersten Gespräche häufig unterstützt durch den Einkauf in den Ländern rein, weil es einfach ein bisschen unnatürlich ist, wenn jetzt ich aus Deutschland bei einem ungarischen Lieferanten aus dem Nichts anrufe. Da brauchen wir einen Türöffner, der über die Beziehung, die Obi dann schon zu diesem potenziellen Werbetreibenden hat, geht und das ist eben der Einkauf. Und dann suchen wir sehr, sehr schnell nach dem richtigen Media-Entscheider und dann zieht sich der Einkauf raus und damit zieht sich auch der Vertriebskollege auf Herstellerseite raus. Aber diese Türöffner-Chance, die wollen wir uns natürlich nicht nehmen lassen.
Super spannend und wir haben noch eine Reihe von anderen spannenden Themen, die wir dann aber beim nächsten Mal besprechen müssen. Patricia, wir müssen nämlich schon auf die Zielgerade einbiegen, leider. Lass uns mal nach vorne schauen, vielleicht so als erstes. Für euch steht ja jetzt quasi das Weihnachtsgeschäft, wenn man so will, unmittelbar vor der Tür. 2025 hat eigentlich gerade erst. Gibt's so spezielle Ziele, die ihr euch vorgenommen habt, Themen, die du dir vorgenommen hast für dieses Jahr?
Ja, unser Weihnachtsgeschäft ist der Frühling tatsächlich. Auf den freuen wir uns schon alle sehr. Wir werden wieder eine riesige Vielzahl an Kampagnen im Frühling sehen. Die sind heute schon in den Startlöchern und gebucht. Der Mediamix wird immer breiter. Wir werden CTV noch viel stärker in diesem Jahr in unseren Kampagnen integriert sehen. Die Kampagnen werden immer internationaler. Mittlerweile spielen wir sehr, sehr häufig über 5-6 Länder parallel aus. Wenn du auf die Technologieebene zu sprechen kommst, dann führen wir gerade einen neuen Ad-Server ein. Du hast vielleicht mitbekommen, dass Microsoft seine Aktivitäten mit Promote IQ im Retail-Media-Bereich eingestellt hat. Das heißt, wir waren einerseits gezwungen, gleichzeitig war es aber auch eine Chance für uns, weil sich der Technologiemarkt so schnell wandelt, dass wir hier auch die Möglichkeit hatten, ein Upgrade im Grunde durch den Ad-Server-Wechsel durchzuführen. Der Ad-Server ist so das Herzstück von einem Retail-Media-Netzwerk-Setup. Und das heißt, das werden wir im Laufe dieses Jahres sehen. Wir werden auf einen neuen Ad-Server umsteigen. Und wo ich auch ganz fest dran glaube, ist, dass die First-Party-Daten-Cases, also unsere CRM-Daten, nutzbar zu machen, in ganz vielen Mediakanälen immer mehr werden. Und da freue ich mich auch sehr drauf dieses Jahr. Und das eben nicht nur in Deutschland, sondern über alle Obi-Länder hinweg.
Die letzte Frage ist ja meistens die schwerste, so auch in diesem Fall. Jetzt wollen wir noch ein bisschen weiter nach vorne schauen. Patricia, jetzt mal angenommen, wir treffen uns so in 5 Jahren. Ich glaube, das kann man so noch halbwegs vertreten in diesen Zeit. Treffen uns in 5 Jahren wieder. Wie stark wird sich Retail Media dann verändert haben? Ich glaube, grundsätzlich in den 2 Extremszenarien. Das eine wäre es was ganz anderes, ganz andere Technologien, ganz andere Endgeräte, ganz andere Möglichkeiten, den Kunden noch individueller anzusprechen. Und das andere Szenario, ja, mehr oder minder sind wir schon relativ reif, zumindest mit dem, was wir, so habe ich es verstanden, in Deutschland jetzt auch machen. Gibt es vielleicht noch ein paar graduelle Verschiebungen, es kommen vielleicht ein paar neue Geräte dazu, Endgeräte, die man ausspielen kann, aber keine Revolution mehr, eher so evolutionär. Wohin tendierst du eher?
Ich glaube, wir werden einen massiven Ausbau an Retail-Media-Inventaren sehen. Das heißt, es werden viel, viel mehr Inventare-Touchpoints dazukommen. Das können Formate im Online-Shop sein, ob es jetzt Video-Ads beispielsweise sind oder, aber eben auch die Store-Media-Präsenzen, die ich gerade schon angesprochen habe, die gar nicht alle Omnichannel-Retail-Media-Händler heute in ihrem Netzwerk haben. Das heißt, da ist noch ganz, ganz viel, was an Inventaren dazukommen wird. Wo ich aber auch ganz fest dran glaube, ist, dass durch KI, insbesondere in der Kreation, aber auch in der Interpretation von Daten und einsetzbar machen der Insights, die daraus schlüpfen und der Automatisierung von Kampagnenausspielungen, jede Menge passieren wird. Das heißt, wenn du mich fragst, was wünschst du dir, dass wir in 5 Jahren drüber sprechen, dann wünsche ich mir, dass ein Werbetreibender sich im Self-Service beim Retail-Media-Netzwerk einloggen kann, vorgibt, was er beworben haben möchte, sein Ziel, das kann Return on Advertising Spend sein, aber auch ein Reichweitenziel eingibt und die KI das für ihn ausspielt. Und da sind wir gar nicht so weit weg von. Also das halte ich nicht für so unrealistisch.
Also es bleibt spannend. Vielen, vielen Dank, Patricia, für deine Zeit und für deine spannenden Insights. Dankeschön.
Hat viel Spaß gemacht, Kai.
Das war die heutige Handelbar mit Patricia Gründmann, Geschäftsführerin der Obi First Media Group, die mit viel Leidenschaft Werbetreibenden dabei hilft, ihre Kunden datengetrieben besser zu erreichen. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an dieser Stelle wieder einen spannenden Gast aus dem Handel. Dann wird, passend zum Start der Grillsaison, Dr. Jens Rühle bei uns sein, COO von Bernhard. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai Udetz.